eine Schablone zu sagen, okay, das ist irgendwie die Strategie, die kannst du immer ausführen und die wird vielleicht nicht die erfolgreichste Strategie, aber es wird schon funktionieren. Ja. Die habe ich nicht. Was ich habe ist, und was wir in dem Workshop auch tatsächlich machen oder in dem Seminar, ist, dass jeder anhand eines Vorgehens seine Strategie entwickelt in diesem Workshop oder eine Idee zumindest, indem wir sagen, okay, wir gehen rein und gucken mal nach den Zielen. Was wäre denn eigentlich eine sinnvolle Zielsetzung für dich? Dann gehen wir rein und sagen, okay, wonach suchen denn die Leute? Wie sehen eigentlich die Suchergebnisse aus? Suchen die alle bei Google? Müssen wir uns auf andere Dinge konzentrieren? Also wo wollen wir eigentlich ran? Wo wollen wir eigentlich hin?
SEO ist echt wichtig. Ja, okay, Sarah, danke, old news. Was noch? Naja, die Nummer ist schon wichtig, aber wie setzen wir denn jetzt eigentlich eine vernünftige SEO-Strategie auf? Wohingegen SEO ist wichtig, ein allgemeiner Fakt. Es ist das Thema, wie geht denn eine vernünftige SEO-Strategie? Ja, da werden die Infos schon so ein bisschen zaghafter, wenn man die Leute danach fragt. Aber weil wir hier nicht mit zaghaften Infos um uns werfen, sondern mit absoluten Knowledge-Feuerwerken hier um uns sprühen, bin ich heute nicht alleine hier, Sarah Jasmin Hennessen, und auch nicht nur alleine mit dem Patrick, oder?
Erwischt. Und ich freue mich umso mehr, denn ich würde sogar behaupten, so im harten SEO-Kern haben wir hier mit unserem Gast jemanden mit einer ungestützten Markenbekanntheit von über 99%. Also vergleichbar mit der Coca-Cola unter den Limonadengetränken. Johann von Hösen, fantastisch, dass du hier am Start bist. Du vertrittst hier die Agentur Wingman, die schon jede Menge Schicksale begleitet hat und bist natürlich auch mit uns Trainer bei der 121 Watt. Um die SEO-Strategie soll es gehen, also Betroffenheit zu schaffen und vernünftig mit den Ressourcen zu haushalten und natürlich mit entsprechenden Zielen. Aber erstmal für die ich frecherweise noch nicht kenne. Johann, wer bist du, was machst du, warum liebst du, was du tust?
Das sind drei total schwierige Fragen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Johann oder Herr von Hülsen, je nachdem, mit wem ich spreche. Meistens führe ich selbst Gespräche. Und freue mich aber hier umso mehr, dass ich mit euch sprechen kann. Ich habe vor über 15 Jahren mit diesem SEO angefangen. Ich habe angefangen, News Reportings zu schrubben. Dann habe ich irgendwann Technik gemacht und dann habe ich gemerkt, ich kriege die Technik nicht umgesetzt, also muss ich Strategie lernen. Und dann habe ich mir Strategie beigebracht. Und weil ich finde, dass das ganz gut geklappt hat, versuche ich jetzt mit anderen darüber zu sprechen, was man denn daraus irgendwie machen kann, damit man selber ein leichteres Leben hat.
Ich finde, wir müssen die elementarste Frage, das ist jetzt schon dieses Podcast, sofort klären. Wenn du selbst Gespräche führst, nennst du dich Johann oder Herr von Hülsen?
Es kommt drauf an, ob ich frage oder antworte.
Ah, okay. Fantastisch. Und ich habe ja gleich hier diagnostiziert, wenn das, was ich empfehle und auch technisch für wichtig erachte, nicht umgesetzt wird, braucht es die Strategie. Vielleicht, wenn wir einfach mal die grüne Wiese aufsetzen, Sarah, um das Ganze mal greifbar zu machen. Wie würdest du denn SEO überhaupt im Unternehmen verorten? Also wir haben ja verschiedene Konstellationen. Wir haben interne, autarke SEO-Struktur geschaffen oder wir lassen uns halt auch, wie zum Beispiel von euch, begleiten als externe Ressource und Partner rund um SEO. Aber hättest du jetzt ein Unternehmen, was wäre so deine Wunschstruktur, um SEO am Anfang aufzusetzen?
So, das ist der alte Streit, ob SEO denn jetzt ein Performance-Kanal ist oder ein Branding-Kanal. Ich gehe die Meinung wahnsinnig weit auseinander, hat auch wahnsinnig viel damit zu tun, aus welcher Branche man kommt. Ich glaube, wenn man im B2B groß geworden ist, dann ist man ein bisschen eher auf der Branding-Geschichte, wenn man aus dem E-Commerce kommt oder noch schlimmer aus dem Affiliate-Business, dann ist SEO ein ganz hart performance-getriebener Kanal. So, und je nachdem, wie du dann dein SEO verstehst, musst du es anders aufhängen und verorten. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist SEO als technische Disziplin zu begreifen und irgendwo ins Dev-Team mit reinzuhängen. Egal, ob jetzt über oder unter den Devs, wenn schon, dann über den Devs, damit man wenigstens was bewegen kann. Aber normalerweise, es gehört ins Marketing. So, und wo du es da reinpackst, kann man eifrig diskutieren. Der letzte Trend, wenn man so die amerikanische Diskussion mitbekommt und so, dann kommt jetzt dieses ganze Generative Engine Optimization für AI-Kram irgendwie dazu. Und dann heißt es, ja, dafür ist Brand total wichtig. Und weil Brand jetzt dein SEO beeinflusst, ist Brand eine Unterdisziplin von SEO. Da gehe ich nicht ganz mit über die Brücke, aber von daher die Verortung, die müssen wir nochmal neu diskutieren in den nächsten Jahren. Da passiert gerade viel.
Mhm. Wenn wir schon so über die Verortung sprechen, vielleicht auch so die Frage Inhouse oder Agentur. Also wir sagen jetzt mal, du bist natürlich vielleicht ein bisschen befangen, aber wie ist denn da so deine Empfehlung, wenn ich zu dir komme mit einer Idee, was zu gründen oder vielleicht auch mit der Idee, jetzt mein Marketing ordentlich aufzusetzen? Wie würdest du das empfehlen? Kann ein Mensch in-house, der das vernünftig macht, so viel bewegen wie eine Agentur? Oder ist eine Agentur vielleicht nie so involviert wie in-house? Wie würdest du so die Für- und Wider-Agentur in-house beurteilen?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass du, wenn du SEO richtig und langfristig machen möchtest, an In-house-Kompetenz nicht vorbeikommst. Und In-house-Kompetenz heißt nicht nur, dass die Person was weiß, sondern auch perspektivisch was zu sagen hat und was verändern kann im Unternehmen. Denn im SEO ändert sich nur was substanziell, wenn wir auf der Seite was ändern. So, das heißt, wenn deine SEO-Ressourcen nichts umsetzen können, weder technisch noch inhaltlich, weil sie gebunden sind an, wir nennen die Waschmaschine weiterhin Waschvollautomat, weil ist halt so und Waschmaschine kommt uns nicht in die Tüte, dass wir das auf die Website schreiben, dann wird es halt SEO-seitig wahnsinnig schwer, irgendwelche Erfolge zu erreichen, weil wir ja gucken müssen, dass wir die Sprache der Menschen sprechen. Und da wird es tatsächlich, glaube ich, wahnsinnig schwer, wenn man das nicht in-house hat, die Kompetenz, dass man in-house irgendwann betriebsblind wird und aufhört, gegen die Mauer zu rennen, weil man schon zweimal davon abgeprallt ist und das schmerzhaft war und dann gewisse Dinge nicht mehr angeht, da hilft dann irgendwie so externe Expertise, glaube ich, und so ein externer Blick, um so Dinge nach vorne zu treiben. Aber ohne Inhouse funktioniert es, glaube ich, gar nicht.
Soweit wir das geschaffen haben, ein Konstrukt, um dann loszulegen, würde ich ja jetzt sagen, wir gehen erstmal ran und es geht dann zum Beispiel um Ziele und zu schauen, wo können wir in der Kundenreise, ne, beziehungsweise Customer Journey dann das Thema SEO verorten. Wie gehst du das an?
Ich finde den Zielteil mit am schwierigsten im SEO, weil ganz oft ist so ein Ziel, ich möchte mehr Sichtbarkeit haben. Darüber kann man diskutieren und sagen, ja, also Sichtbarkeit ist keine Währung, so, sondern wir sollten eher über Conversions reden, wenn es um so messbare Ziele geht. Aber trotzdem finde ich das immer wenig inspirierend. Also zu sagen, ich möchte die Conversions um 20% steigern über SEO, das hat nichts, womit man irgendwie wirklich arbeiten kann und da ist keine Inspiration drin. Deswegen ich eher gucke, was ist denn eigentlich innerhalb von, also welche Kundschaft wollen wir denn eigentlich erreichen? Was zeichnet die aus? Und welche Rolle spielt denn SEO oder soll SEO in diesem Prozess wahrnehmen? Und da tatsächlich zu sagen, okay, wir brauchen, bevor wir über Ziele reden oder wenn wir über Ziele reden, brauchen wir auch eine Zielgruppe. Und wenn wir über Zielgruppen reden, dann müssen wir auch wissen, ist denn das SEO in der Customer Journey richtig aufgehängt? So.
Gibt es denn auch Zielgruppen, bei denen du sagst, da braucht man kein SEO oder da ist SEO der falsche Kanal? Was sind das so für Zielgruppen, von denen man vielleicht sagen würde, wären andere Kanäle wahrscheinlich sinnvoller, stärker?
Also ich rate immer von SEO ab, wenn es keine Nachfrage gibt. Weil, also das heißt ja gar nicht, dass Menschen das Produkt nicht kaufen wollen, aber wenn die Menschen nicht wissen, dass sie ein Problem haben, das wir mit dem Produkt lösen können, dann wird's halt immer wahnsinnig schwierig, weil wir haben nichts, wo wir andocken können. Wir haben keine Suchanfragen, an die wir andocken können. Das heißt, das Minimum, das wir haben müssen, ist eine existierende Nachfrage. Und da sind dann, wenn es die nicht gibt, dann ist tatsächlich irgendwas, was outgoing ist, klassischerweise TV, Social, solche Sachen, viel, viel wichtiger und spannender, als jetzt irgendwie zu versuchen, da aus 10 Suchanfragen im Monat eine halbe Conversion rauszuholen, das bringt, glaube ich, niemanden weiter, dann. Oder?
Und wenn wir jetzt sozusagen SEO mal, also ne, ich nehme jetzt mit, am besten einfach mal in einem gemeinsamen Termin wirklich mal die Customer Journey an die Wand malen und schauen, wo gibt es dann Berührungspunkte, wo informieren sich die Leute, wo sind sie eher schon transaktionsorientiert dann zum Beispiel. Inwieweit tangiert uns dann halt auch, wie entwickelt sich eine Suchmaschine wie Google weiter und auch natürlich der Wettbewerb, inwieweit tangiert das unsere SEO-Strategie?
Gehen wir davon aus, wir haben ein Ziel. Wir möchten gerne junge Eltern erreichen in der Phase 9 Monate vor, 9 Monate nach der Geburt. Das ist irgendwie so der Teil, den wir erreichen wollen. Dann machen wir das irgendwie plastisch, haben irgendwie einen Shop mit entsprechenden Produkten. Und jetzt wollen wir diese Menschen erreichen und brauchen dafür eine Strategie. Das heißt, wir haben dann schon sehr viel oder sehr klares Bild darüber, wer denn eigentlich unsere Zielgruppe ist. Und damit können wir jetzt loslaufen und überlegen, wonach suchen die denn eigentlich? Also wann und wann suchen die danach? Und was spielt denn eigentlich eine Rolle? Dann können wir uns die Suchergebnisse angucken und können sagen, okay, die Suchergebnisse bei Google, da haben wir irgendwie ganz viele Bilder- und Video-Integrationen. Also brauchen wir irgendwie Bilder und Video, also solche Sachen. Aber wir können uns natürlich auch die Frage stellen, ob junge Eltern denn heute überhaupt noch auf Google unterwegs sind oder ob die auf TikTok suchen oder ChatGPT oder was denn eigentlich so die Elemente sind. Und am Ende sind das ja alles Suchmaschinen.
Klar, absolut. Oder auch Pinterest dann bei dem Beispiel, was du genannt hast, verstanden. Also auf Basis des Ziels schaffe ich erst auch Bewusstsein, wo gilt es, welche Benchmarks zu erheben, was sozusagen auch die Content-Formate angeht und wer und was sind eigentlich meine Plattformen, die relevant sind und welche Wettbewerber habe ich dann dort. Das finde ich ein sehr gesundes Herangehen, weil, Jörn, du musst wissen, wir hatten ja schon andere Formate, wo es halt oft um Sarahs Content-Marketing ging und wo halt, glaube ich, eben ohne solche definierten Ziele Content des Contents wegen geschaffen wird, wo das halt irgendwie wertschöpfend ist oder auf die Ziele einzahlt.
Absolut, ja. Das sieht man leider ziemlich oft. Deswegen finde ich das so schön, dass wir heute über Strategie sprechen, weil ich genau ich finde, Strategie nimmt immer nimmt die PS raus im ersten Schritt. Sagt, bretter mal nicht los mit deinen Inhalten, bevor du weißt, wo du überhaupt hin willst. Weil wenn du losbretterst, bevor du weißt, wo du hin willst, kommst du ziemlich sicher nicht dort an. Deswegen auf jeden Fall vielen Dank schon mal, Johann. Ich würde gerne zwei Sachen hervorheben, die du gesagt hast. Das eine ist schon fast ein alter Hut, aber alte Hüte passen lange und viele tragen sie nicht so gerne. Und zwar die Sache, schau dir mal an, wenn du einen Suchbegriff eingibst oder eine Suchphrase, für die du glaubst, dass du sinnvoll ranken würdest, schau dir mal an, wie die Seite dann aussieht bei Google. Weil das extrem viel darüber verrät, wo erwarten die Leute denn eigentlich als Information, wenn sie diese Suche eingeben. Sehr häufig ist es nämlich so, dass wir überrascht sind, was da dann liegt. Also, ach so, Google zeigt ja nur das an, worauf die Leute gerne klicken, worauf die Leute gut reagieren, erfahrungsgemäß. Das heißt, wenn du noch so eine tolle Idee hast, was die Leute dort suchen könnten unter diesem Suchbegriff und keiner ist deiner Meinung, der aktuell darauf rankt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Meinung nicht die performanteste Meinung ist, relativ hoch. Also was ich würde damit sagen, schau mal drauf, was machen die anderen? Das verrät dir sehr, sehr viel darüber, was da tatsächlich die Leute suchen. Und wenn sie es nicht suchen, ist es zumindest das, was Google anzeigt. Und das ist auch nicht ganz unwichtig. Das ist das eine. Und das zweite ist, Search ist ja so viel mehr als Google alleine. Jetzt haben wir hier AI-Overview, wenn ich das jetzt mal noch so ins Bullshit-Bingo des Frühjahrs 2025 mit dazu schmeißen möchte, dass ja da auch noch mit reinkommt. Wie gehst du damit um, auch Johann, mit deinen Kunden, dass Search so viel diverser geworden ist über Social Search und jetzt auch noch KI-Search? Wie geht ihr da strategisch auch damit um?
Das Spannende ist eigentlich, wenn du eine durchdachte Strategie hast, dann orientiert die sich. Und das ist ja der Teil, den wir irgendwie gerade schon besprochen haben. Ziel und Zielgruppe und was ist denn eigentlich deren Need? Solange wir uns am Need der Zielgruppe orientieren, mit dem, was wir SEO-seitig strategisch irgendwie hervorheben, gibt es natürlich technische Feinheiten, die wir irgendwie beachten müssen und so. Aber das, was für Google funktioniert, funktioniert genauso gut für 90% der anderen Suchmaschinen. Auch klar, bei TikTok brauche ich irgendwie noch ein Video dazu und dann ist da irgendwie, ne, da wird's dann irgendwie ein bisschen diverser. Aber solange ich im Bereich klassischer Volltextsuche bleibe oder in die generativen Suchsysteme reingehe, sind die grundsätzlichen Anforderungen genau die gleichen. Also dass wir müssen am Ende etwas bauen, etwas schaffen, was Wissen enthält, was dokumentiertes Wissen enthält, was faktisch sauber ist, was am Ende so formuliert ist, dass den Leuten gefällt, dass sie sehen können, was da passiert, dass sie emotional abgeholt werden und so weiter und so fort. Und all diese Dinge, das ist dann am Ende für Google und für ChatGPT oder Perplexity oder Bing am Ende alles das Gleiche. Wir müssen Dinge machen, die den Menschen gefallen. Und das ist eigentlich das Coole, dass SEO jetzt immer mehr in so eine Rolle kommt, dass wir immer weniger von diesen, wir hacken uns den Weg am Algorithmus vorbei und suchen da irgendwie eine Lücke, indem wir irgendwelche Backlinks draufwerfen oder indem wir irgendwelchen Content verstecken und dazu schmeißen oder irgendwas machen, was versucht, diesen Algorithmus auszutricksen, dass insbesondere Google inzwischen soweit ist und die KI-Systeme an vielen Stellen auch schon, dass das nicht mehr funktioniert, sondern dass nur Dinge funktionieren, die am Ende den Leuten auch gefallen, wodurch SEO halt immer mehr auch mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten muss. Ich weiß, Patrick, du hast das wahrscheinlich ähnlich beobachtet in letzter Zeit.
Ja, oder? Absolut. Zumal ich aber auch immer wieder feststelle, SEO hat sehr viel mit Erwartungsmanagement zu tun. Und ich glaube, darüber müssen wir heute auch sprechen, wenn es um die Strategie geht. Denn was halt ganz klar ja zu sehen ist, was Sarah, du auch gesagt hast mit den AI-Overviews zum Beispiel, ne? Also bedeutet, wenn ihr jetzt bei Google etwas sucht, bekommt ihr sozusagen so ein AI-Summary zu dem Thema, gerade bei informationsgetriebenen Traffic, weniger bei transaktionsgetriebenen Suchanfragen. Und da müssen wir uns ja darauf einstellen, ja, wir können ja auf jeden Fall unsere Energie dafür aufwenden, auch unsere Marke zu stärken, damit es auch korreliert, ne? Auch später in den LLMs genannt zu werden, das auf jeden Fall. Aber was ja auf jeden Fall passieren wird, ist in Sachen Erwartungsmanagement, wie wird sich der Traffic entwickeln? Weil da schwebt ja die These im Raum, ne? Also auch Sarah, gerade im Content-Marketing geht es ja viel um informationsgetriebene Suche, dass ja dann oft die Maschinen schon die Antwort liefern, mehr oder weniger prominent uns als Quelle genannt. Das heißt, wie gehen wir damit strategisch um? Also Stichwort Erwartungsmanagement und Traffic-Entwicklung, gerade bei solchen Prognosen.
Was ich total spannend finde, ist, dass alle Kunden, die ich habe, die schon relevanten Traffic aus irgendwelchen AI-Systemen bekommen. Und das ist egal, ob das jetzt AI-Overviews oder ChatGPT oder Perplexity oder irgendwas anderes ist. Dass da eigentlich die einhellige Wahrnehmung ist, dass der Traffic zwar weniger ist, als man ihn über die Suchmaschine bekommt, aber deutlich besser vorqualifiziert. Also du hast im Schnitt eine deutlich höhere Conversion Rate, weil ganz viel, also die Leute, die dann am Ende noch klicken, nachdem sie eine Zusammenfassung von ChatGPT oder ein AI-Overview gesehen haben, die wollen es halt wirklich wissen. Und die sind wirklich bereit dazu. Und tatsächlich habe ich jetzt auch schon mehrere AI-Overviews gehabt bei Google, die ich total hilfreich fand und die ich total, also die wirklich gut waren. Und man, das Vorurteil, das man immer so hatte, wenn man sich irgendwie die US-Wahrnehmung und so, wird immer nur empfohlen, dass du Kleber auf deine Pizza schmieren sollst.
Non-toxic glue.
So, und das stimmt halt am Ende auch nur teilweise, ne? Manchmal ist es wirklich totaler Fluff und Quatsch und bringt gar nichts. Aber ich habe jetzt irgendwie so Vergleich von unterschiedlichen Tools mal eingegeben. Das hat super geklappt. Total guter Überblick, um von da wieder in die Tiefe zu gehen. Und da ist es tatsächlich dann, würde ich auch sagen, genau so ein Punkt, ne? Das Traffic ist dann qualifizierter. Problematisch wird es halt für diejenigen, die die Tools vergleichen. So. Aber für den einzelnen Tool-Anbieter ist das, was dann am Ende kommt, wahrscheinlich hilfreicher.
Ich finde das einen super, super wichtigen Gedanken. Wenn wir uns jetzt, wir waren ja vorher bei der User Journey und genau das ist es. Wenn du zum Beispiel jetzt Produkte vergleichst, also wenn, außer für die Armen, die halt Vergleichsseiten gemacht haben, die haben es jetzt ein bisschen schwerer, aber wenn wir jetzt mal sagen, dir gehört das Produkt, das in so einem Vergleich steht. Wenn jemand über KI sich Produkte vergleichen lässt mit deinem und dann sich für deines entscheidet und zu dir kommt, das ist doch eigentlich viel mehr der, den du haben möchtest. Also ich hatte tatsächlich gerade vor 2 Tagen mit meinem Mann so eine Diskussion gehabt, oder das Diskussion, Gespräch. Wir fahren in den Urlaub.
Streit.
Und nein, überhaupt nicht. Wir haben uns sehr klug unterhalten, wie ich finde. Wir fahren jetzt in den Urlaub. Also kein fiktives Szenario, de facto genauso passiert. Und unser Auto ist mit 5 Koffern bis unter das Dach voll. Und als wir dann so Richtung Urlaubsdestination auf dem Weg waren, okay, wir haben dort einen Mietwagen. Was ist, wenn wir die Koffer nicht alle reinkriegen? Weil das ist zwar ein SUV, wir fliegen in den Oman und sind da in der Wüste, aber so SUVs sind ja oft nicht dafür bekannt, so einen riesen Kofferraum zu haben. Dann habe ich ChatGPT gefragt, so hey, vergleich mir mal Kofferraumvolumen eines Nissan Patrol mit unserem Octavia, ob ich eine Chance habe. Sonst kann ich jetzt schon mal gedanklich anfangen auszusortieren, bevor wir jetzt dann wirklich tatsächlich morgen zum Flughafen weiterfahren. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Meine Tochter ist 5, ich sage, irgendwann werden wir Fiona, meiner Tochter, mal erklären, du weißt du, früher, wenn du wissen wolltest, wie das Kofferraumvolumen eines Octavias versus eines Nissan Patrols ist, bist du erst auf die Seite von Skoda gegangen, hast dir da das Kofferraumvolumen rausgesucht und bist dann auf die Seite von Nissan gegangen und hast dir da das Kofferraumvolumen rausgesucht und hast es verglichen. Es sei denn, jemand hat diesen Vergleich schon vor dir gemacht, darüber vernünftig geschrieben und damit gerankt. Dann hast du eine Chance, das bei Google zu finden. Da ist mir das so wie Schuppen von den Augen gefallen, wie sich diese Informationssuche im Internet in den letzten 2 Jahren eklatant verändert hat. Die KI-Modelle sind so viel besser geworden. Vor 2 Jahren hättest du ChatGPT das auch fragen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort gestimmt hätte, wäre ziemlich schlecht gewesen. Inzwischen sind die Chancen recht gut, dass auch bei so Vergleichssachen von relativ aktuellen Themen die Infos von ChatGPT und Co. gar nicht so weit an der Wahrheit vorbei sind. Man muss aber ein bisschen vorsichtig sein, wir sind immer noch manchmal vorbei, aber gar nicht mehr so weit. Und so von meiner kleinen Geschichte mit meinem Koffer, ja, finde ich, sieht man genau, das schließt an das an, was du gesagt hast, Johann. Was hat denn Nissan davon, dass ich bei denen auf der Seite hänge und das Kofferraumvolumen von meinem Mietwagen anschaue? Nichts, weil ein Nissan Patrol für deutsche Autobahnen meiner Meinung nach ein bisschen überdimensioniert ist.
Hast du denn den Newsletter abonniert?
Bitte?
Hast du denn den Newsletter abonniert?
Nein, siehst du, ich wär für die vollkommen nutzloser Traffic. Vollkommen nutzlos, weil ich will das Ding nicht kaufen. Das heißt, die können auf mich gut verzichten. Die einmal mal schnell das Kofferraumvolumen. Wohingegen, wenn das für mich relevant wäre, das Auto zu kaufen, dann hätte ich gesagt, boah, wenn der so viel Kofferraumvolumen mehr hat als mein jetziges Auto, dann gehe ich auf die Seite und schaue es mir genauer an. Und das finde ich extrem spannend zu beobachten, wie sich nicht nur das für unser Marketing ändert, sondern wie sich das auch für zukünftige Generationen gerade alles ändert, was im Endeffekt ja wieder bedeutet, wir müssen unser Marketing wieder verändern.
Aber genau die Geschichte, die du erzählt hast, ist ja genau richtig, weil dadurch, dass die Seite nicht so gebaut ist, dass du schnell das Kofferraumvolumen findest, sondern ja gebaut ist, um dir zu erklären, was für ein tolles Produkt dieses Auto ist, damit du gefälligst ein neues kaufst, oder zu erklären, dass die Servicequalität jetzt die allerbeste ist. Und was auch immer wir an Markenbotschaften auf der Seite senden wollen, ist alles dazu geeignet, um den Fakt, den du eigentlich suchst, möglichst weit nach unten zu bringen und dir eine total nervige User Experience zu liefern, wenn du nicht in diesem Kaufmodus gerade drin bist. Und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht vor 2 Wochen. Ich habe neue Laufschuhe kaufen müssen und meine Suchanfrage waren 4 Fotos. Jeweils von der Seite beziehungsweise von der Sohle der alten Schuhe, die ich hatte, und habe dann gesagt, was muss ich denn eigentlich beachten, wenn ich neue kaufe? Und bin da in einem super Gespräch mit der KI gewesen, das so eine komplette Beratungsjourney durchgearbeitet hat, die ich auf einer Website überhaupt nicht hinkriegen würde, wo ich sagen muss, okay, das war tatsächlich, die Alternative wäre gewesen, tatsächlich eine Dreiviertelstunde rumgoogeln und machen und tun und am Ende mit einem höheren Maß an Unsicherheit irgendwelche Schuhe bestellen. Bin mal gespannt, ob ich wirklich glücklich werde mit denen, aber wir werden sehen.
Aber ich finde, für uns ist es doch strategisch so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl auch, zu sagen, konzentriere dich darauf, dass die Informationen gut strukturiert sind. Aber du hast ja am Anfang gesagt, Technical war nicht so deine Welt, deswegen bist du eher strategisch gegangen. Das heißt, jetzt kommen wir wieder zurück, back to the roots, und müssen wieder ein bisschen technisch schauen, dass Informationen wie Kofferraumvolumen gut verfügbar sind. Dass es für die User, die nur kurz mal so wie ich wissen wollen, was ist das Volumen, auch durch die KI gut abgreifbar ist. Und wiederum uns deutlich mehr darauf fokussieren, auf die Menschen, die sagen, die wollen tatsächlich bei uns kaufen. Und was will ich denn, wenn jemand bei uns kauft, was muss ich dem dann mitgeben, dass der eine gute User-Erfahrung hat. Da finde ich, geht das so ein bisschen strategisch schon nochmal jetzt differenziert dazu.
Ja, was mir dann nur aufploppt, ist vor allen Dingen auch der Gedanke wieder der Bringschuld, so ähnlich wie bei der Local Search, wo ich ja in der Bringschuld bin, dass meine ganzen NAP-Daten, ne, also Name, Address und Phone Number auf einer anderen Plattform auch maximal identisch sind mit den Informationen auf meiner eigenen Seite. Das heißt, ich muss ja dann schon hinterher sein in Sachen Monitoring, dass wenn es wichtige Unternehmens- und Produkteckdaten da draußen von mir gibt, dass die natürlich korrekt und im besten Fall identisch sind, damit sich natürlich auch die Quellen oder auch die Trainingsdaten perspektivisch da sicher sein können, dass diese Information halt korrekt ist. Also auch nochmal ein spannendes Spielfeld. Jetzt hatten wir ganz unterschiedliche Schicksale. Ne? Sarah, wir waren jetzt plötzlich beim Thema Auto. Wir hatten das Thema Eltern, Kind. Es gibt B2B-Unternehmen da draußen natürlich. Johann, würdest du sagen, auch gerade mit deinem Workshop der SEO-Strategie bei 120 Watt, du hast eine Schablone einer Strategie, die du wirklich auf jedes unternehmerische Konstrukt setzen kannst? Ist das möglich?
Nee. Also eine Schablone zu sagen, okay, das ist irgendwie die Strategie, die kannst du immer ausführen und die wird vielleicht nicht die erfolgreichste Strategie, aber es wird schon funktionieren. Ja. Die habe ich nicht. Was ich habe ist, und was wir in dem Workshop auch tatsächlich machen oder in dem Seminar, ist, dass jeder anhand eines Vorgehens seine Strategie entwickelt in diesem Workshop oder eine Idee zumindest, indem wir sagen, okay, wir gehen rein und gucken mal nach den Zielen. Was wäre denn eigentlich eine sinnvolle Zielsetzung für dich? Dann gehen wir rein und sagen, okay, wonach suchen denn die Leute? Wie sehen eigentlich die Suchergebnisse aus? Suchen die alle bei Google? Müssen wir uns auf andere Dinge konzentrieren? Also wo wollen wir eigentlich ran? Wo wollen wir eigentlich hin? Dann zu gucken, wie sieht das Spielfeld aus? Also welche Suchmaschinen, was zeichnet die aus? Wenn überall Product Listing Ads, Product Comparison, People Also Asked, alle diese Elemente untereinander sind, bevor das erste organische Ergebnis kommt und ich mobile irgendwie viermal scrollen muss, bis ich den ersten organischen Treffer sehe, dann ist das vielleicht nicht die richtige Keyword-Gruppe, sondern dann brauchen wir strategisch vielleicht auch einen anderen Ansatz. Dann nochmal die Konkurrenten sich anzuschauen, weil die prägen natürlich das eigene Spielfeld auch massiv, dass man da, wenn alle sagen, ja, wir machen jetzt den Ratgeber in die Tiefe, jeder Artikel 5000 Worte, du bist jetzt der 10., ich mach's auch,
ja, genau.
Dann ist das vielleicht auch, bist allerdings der Letzte, der damit anfängt, dann ist das vielleicht auch nicht der richtige Weg, so, dann ist vielleicht eher zu sagen, okay, lass uns lieber gucken, dass wir was anderes machen, was die anderen nicht machen, und ist natürlich auch total spannend zu gucken, was macht die denn erfolgreich oder nicht so erfolgreich, und auf der Basis gucken wir dann auf eigene Stärken und Schwächen. Also wenn ich Technik super gut umsetzen kann, dann ist der 5000 Worte Ratgeber vielleicht nicht der erste Ansatzpunkt. Wenn ich eine Limitierung bei technischen Ressourcen habe, dann ist irgend so ein Programmatic SEO, wir bauen jetzt 500.000 neue Landingpages auf mit, so, dann funktioniert der Ansatz nicht. Also es muss schon irgendwie zur DNA des Unternehmens, aber auch zu den Rahmenbedingungen passen. Und das bauen wir alles zusammen. Ja. Um daraus so eine One-Sentence-Strategie zu entwickeln, was dann am Ende bedeutet, wir fassen die gesamte Strategie nach Möglichkeit in einem Satz zusammen.
Oh, mega.
Cool. Damit du den in jedem Meeting wiederholen kannst.
Ja,
aus alle verstanden haben, was die SEO-Strategie ist. Ja.
Hast du so ein paar Beispiele im Kopf, Johann, für so eine One-Sentence-Strategie?
Naja, ein Beispiel, wenn wir jetzt bei diesem Shop für wir wollen junge Eltern erreichen, dann ist wäre eine Variante, wir wollen junge Eltern in den organischen Suchergebnissen erreichen, indem wir Content zur Verfügung stellen, zu dem sie eine emotionale Beziehung aufbauen können und sie in den Newsletter überführen. So. Mhm. Oder man würde es genau anders sagen und sagen, wir wollen junge Eltern über die Produktsuche in den Suchmaschinen erreichen, weil wir über unsere kompetitiven Preise das beste Angebot für sie bereitstellen könnten. Also da merkt man schon das gleiche Szenario, komplett anderes Ergebnis, abhängig davon, was denn die eigenen Möglichkeiten sind und wie denn, was denn eigentlich zu dieser Strategie führt. Und das ist so ein Punkt, den ich so wichtig finde. Man kann nicht mit dem Satz anfangen, sondern der Satz ist am Ende das Resultat eines Erarbeitungsprozesses, wo wir uns die einzelnen Komponenten angucken müssen, wie sich der zusammenbaut am Ende.
Ja, sehr inspirierend. Um das zu schaffen, ich fange an, mit dir zu reden, bis hin zu dieser One-Sentence-Strategie. Braucht es dafür auch ein gewisses Tool-Stack oder ist es tatsächlich erstmal per Manufaktur möglich, das zu erreichen?
Also ein bisschen Erfahrung im SEO ist sicherlich hilfreich. Ansonsten ist, wenn du in dem Unternehmen schon ein Jahr arbeitest, alles in deinem Kopf, was du brauchst, um das zu tun. Also
okay.
Idealerweise sollte man Zugriff auf die Gesamtmarketingstrategie haben oder vielleicht sogar die Gesamtunternehmensstrategie, weil jetzt eine SEO-Strategie zu bauen, die sagt, okay, wir machen die emotionale Ansprache und die Unternehmensstrategie ist, wir sind billig, dann wird's halt nicht funktionieren. Mhm. So, dann gegen die Unternehmensstrategie SEO zu machen, das wird nicht funktionieren. Das heißt, das braucht man. Ansonsten sind sicherlich Tools, die irgendwelche Daten liefern, hilfreich. Aber man kann am Ende alles aus ein bisschen Search Console plus dem eigenen Kopf der Unternehmensstrategie und ein bisschen, wie versetze ich mich denn in meine Zielgruppe hinein? Das kann man auch ohne irgendwelche Tools am Ende ermitteln.
Wie ist denn da so, ich meine, natürlich, das ist jetzt wieder eine Kommt-drauf-an-Frage, wie ist denn da so ein Zeithorizont? Wie lang braucht man, wenn man sagt, ich mache das jetzt zum Prio-A-Projekt für mein Unternehmen? Ist das was, was sich so eine SEO-Strategie, so eine One-Sentence-Strategy, ist das was, was ich in einem Workshop 1-2 Tage schaffen kann, wenn ich sage, ich logischerweise, ich habe alle Tools und alles da an Daten? Was ist so dein Erfahrungswert? Wie lang brauchen Unternehmen, um so eine Strategie zu backen?
Das Schwierige ist nicht, die Strategie zu bauen. Das Schwierige ist, sie am Ende umzusetzen. So, da geht viel mehr Zeit am Ende drauf als auf das Bauen. Aber ich würde sagen, und das ist auch das, was ich von den Teilnehmern irgendwie aus dem Seminar gespiegelt bekomme, nach diesen 2 Tagen hat man eine solide Basis, mit der man irgendwie weiß, okay, ich muss hier nochmal ein bisschen tiefer reingehen, ich muss da nochmal nachschärfen und so. Aber ich habe so 80% der Strategie habe ich fertig und muss jetzt nur noch mal so ein paar Flächen ausmalen und das einmal runterschreiben, so dass ich da wirklich ein Dokument habe, das ich intern kommunizieren kann, weil das ist tatsächlich am Ende der entscheidende Punkt. Also eine Strategie zu haben ist schon mal super, es lässt einen ruhiger schlafen, man weiß, man ist nicht so anfällig für das, was irgendwie um einen herum passiert. Gerade wir im SEO sind ja total geprägt davon, dass Google irgendwas macht oder irgendeine andere Suchmaschine und dann kommt Generative AI und überall um uns herum ändert sich was und wir sind so reaktiv unterwegs und das durchbricht man mit so einer SEO-Strategie, dass man sagt, okay, so, deswegen sage ich, man kann ruhiger schlafen. Aber wirklich wertvoll wird das Ganze ja erst, wenn ich das Unternehmen mitnehmen kann auf diese Reise. Und das heißt, ich muss die ganze Zeit drüber reden und den Leuten erklären, warum wir dies, das und jenes machen wollen. Und da ist, glaube ich, der eigentlich schwierige Punkt. Also das Strategie aufstellen, das kriegt man ganz gut hin. Und den initialen Aufschlag, ich denke, wenn man da 2 Tage sich konzentriert für Zeit nimmt, dann geht das schon, da sehr weit zu kommen.
Du hast jetzt so häufig Seminar gesagt. Erzähl mal so ein bisschen. Hau mal kurz noch raus. Von welchem Seminar redest du und was muss ich tun, wenn ich dabei sein will?
Das ist 121 Watt. Ich habe dir bestimmt schon mal gehört. Da hat mich Sander mal gefragt, Mensch, macht das nicht Sinn, dass wir uns mal drüber unterhalten, wie so ein Strategieseminar aussehen kann? Und ich habe mich am Anfang ein bisschen gewehrt und gesagt, na, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Und wir haben es getestet und es funktioniert ziemlich cool. Das heißt, wir haben 2 Tage Online-Seminar, in dem wir uns hinsetzen und genau diesen Prozess, den ich eben beschrieben habe, ne, von was ist denn eigentlich mein Ziel, wie definiere ich mein Ziel, wie finde ich mein Ziel heraus, wenn ich es nicht selber definieren kann, über Kunden, Spielfeld, Konkurrenz, eigene Stärken, Schwächen, das zusammenzubauen, um dann einen eigenen Einsatzstrategie daraus zu entwickeln, gemeinsam, teilweise Gruppenarbeit, teilweise allein. Es sind immer ganz unterschiedliche Unternehmen, die daran teilnehmen. Hat man irgendwie E-Commerce mit irgendwelchen Publishern. Das gibt ganz inspirierende Kontrastprogramme dabei, weil so B2B Mittelstands-Champion versus Startup versus Konzern plus unterschiedliche, so da kommt sehr viel, ach so macht ihr das, so und da entsteht super viel und ist sehr produktiv, macht sehr viel Spaß.
Mag ich auch sehr bei so offenen Seminarformaten. Das war auch immer sehr dankbar, ne? Auch der psychologische Effekt. Ach, Gott sei Dank läuft es bei anderen auch so wie bei einem selber. Aber auch diese Inspiration, ne, über diesen Branchentellerrand zu schauen, finde ich fantastisch. Ich glaube, mein aktuelles B2B-Extrembeispiel in Sachen Nische ist nasschemische Ätzbänke zum Reinigen und Sterilisieren der Chips in unserer Hardware. Natürlich. So, ne? Ja, fantastisch. Von daher, also ich muss sagen, Johann, du hast gerade vorhin gesagt, so eine Strategie geht es natürlich auch interdisziplinär zu betrachten. Und genauso sollte man auch intern hier genau diesen Pot mit dir weiterreichen. Von daher, Sarah, ich muss sagen, ich bin wieder schlauer, inspirierter, aufgeladen mit Joe-Fix-Argumenten für da draußen und freue mich sehr, Johann. Wir haben uns bestimmt nicht zum letzten Mal hier gesehen und gehört. Ganz lieben Dank von meiner Seite aus. Und du darfst dich natürlich vorbereiten. Unseren Gästen gebührt die Ehre, dieses Format hier gebührend abzuschließen. Vielen Dank, Johann.
Ja, ja. Vielen Dank.
Auch von meiner Seite vielen Dank. Und bevor der Johann abschließen darf, noch ganz kurz der Hinweis, folgt uns auf eingängigen Podcast-Portalen und bei YouTube. Jetzt bist du dran.
Super, vielen Dank. Vielen Dank für die tollen Fragen. Ich freue mich über jeden, der sich mit SEO-Strategie beschäftigt, weil Strategie ist immer irgendwie so ein Pudding, den man versucht, an die Wand zu nageln. Und im SEO tun wir uns wahnsinnig schwer damit, weil das auf der einen Seite so technisch und dann Content und so weiter und so fort. Das Entscheidende ist aber, glaube ich, gar nicht, dass man die 100% richtige Strategie hat. Die gibt es sowieso nicht, sondern dass man in die richtige Richtung läuft und dann bereit ist, nachzujustieren und sich einmal Gedanken darüber macht, was wollen die Leute wirklich von mir? Wie kann ich da wirklich hilfreich sein und sich da ehrlich zu machen und das dann ins Unternehmen zu tragen? Denn gegen schlechte Lieferbedingungen und schlechten Leumund und Branding und so weiter wird es am Ende wahnsinnig schwer anzuargumentieren. Und wenn wir das SEO-seitig eine saubere Strategie haben und sagen, was uns fehlt, dann ist es viel leichter, auch die anderen im Unternehmen mitzunehmen auf die Reise. Und das wünsche ich, dass wir 2025 viel mehr Unternehmen haben, die sich auf diese Reise begeben.
Sagt Johann, bzw. Herr von Hülsen beim 121 Watt Podcast. 3, 2, 1, Boom! Yeah.